Hallo und herzlich willkommen bei Glückselig, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele. Total schön, dass du hier bist. Ich bin Michael Mann, ich bin Seelsorger und Mentaltrainer. Und mit diesem Podcast möchte ich dir eine Fülle an Inspirationen schenken, um das Wertvollste, was du hast, nämlich dein Leben erfüllt und glückselig leben zu können. Anja Niekerken, ich freue mich total, dass ich dich im Podcast hier bei mir habe. Du bist Autorin, du bist Bloggerin, du bist Podcasterin und du hast sogar zwei Podcasts, den Natural Leadership Podcast und den Erfolgreich Schreiben Podcast. Ja, ich finde deine Podcasts total klasse und jetzt habe ich dein Buch gelesen. Und zwar heißt das Buch, im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. Und dieses Thema, das fasziniert mich natürlich total und deswegen freue ich mich jetzt auf unser Interview. Aber stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Ich habe einen sehr, sehr wilden Lebenslauf, bin ja nun auch schon ein bisschen älter. Ich habe irgendwann mal im Marketing gearbeitet, in der Finanzdienstleistung, im Krisenmanagement und mich dann selbstständig gemacht als Coach und Trainerin für Führungskräfte, für Persönlichkeitsentwicklung. Und so ist es dann halt auch entstanden, dass ich angefangen habe, Bücher zu schreiben und auch zu bloggen, beziehungsweise auch Podcasts zu machen. Und weil irgendjemand mal zu mir gesagt hat, so, dich muss man ja kennenlernen. Du musst ja irgendwie in die Öffentlichkeit. Das kannst du durch Bloggen, Podcasts machen. Und es ist auch noch viel leichter, Kunden und Kundinnen zu gewinnen, wenn du irgendwann ein Buch geschrieben hast. Und so ist das Ganze entstanden. Und so habe ich dann angefangen, auch Bücher zu schreiben. Beziehungsweise am Anfang habe ich meine Blogartikel zu einem Buch zusammengefasst. Das habe ich dann meinen Kundinnen und Kunden zu Weihnachten geschenkt. Das ist so gut angekommen, dass ich das dann das Jahr drauf nochmal gemacht habe. Wow. Und dann das Jahr habe ich dann das erste Mal ein Buch beziehungsweise ein Konzept eingereicht bei einem Verlag. Und so ist das alles entstanden. Ja, und jetzt schreibe ich Bücher, ich blogge und podcaste und gebe Coachings und Kurse. Das ist so mein tägliches Doing.
Oh, das ist ja unheimlich viel, unheimlich vielständig, unheimlich vielseitig. Und du sprühst ja auch so richtig vor Energie und vor Wissen. Aber ich fange gleich mal an. Wo ist denn, also dann hast du ja unheimlich viel Ahnung von Menschen und Arbeit. Und ja. Wo ist denn der Frust am größten oder wo drückt die Leute der Schuh? Und warum ist Arbeit so, oder warum empfinden Menschen Arbeit als so belastend?
Ich glaube, dass das eine sehr neue Entwicklung ist. Ne? So, dass, ich habe das auch so ein Stück weit hergeleitet in meinem Buch Arbeit oder dass Arbeit ein sinnvoller Beitrag zur Gesellschaft ist. Das hat ja, kommt ja tatsächlich aus der Kirche und das hat ja auch was Lutherisches. Also so Luther hat ja als erstes das wirklich auch einmal so definiert und hat gesagt, so pass mal auf, jeder Beruf und jede Tätigkeit ist sinnvoll. Der Bäcker ist sinnvoll, der Bauer ist sinnvoll, also oder die Magd, alle tragen einen sinnvollen oder haben einen sinnvollen Beitrag zu dieser Gesellschaft. Mhm. Und so ist diese Sinnfrage, ja, ich sag mal, nicht unbedingt entstanden, aber ist es in die Gesellschaft getragen worden. Und es ist hat auch was sehr Kirchliches, ne, zu sagen, pass mal auf, was ist denn mein sinnvoller Beitrag zu diesem Leben auf der Erde? Und der Weg ist natürlich relativ kurz, zu sagen, ja, pass mal auf, also so 5 Tage die Woche, das dann, weiß ich nicht, 7 bis 10 Stunden am Tag, sind wir mit Arbeit beschäftigt. Und dann wollen wir natürlich das auch mit Sinn erfüllen, um ein sinnvoller Bestandteil dieser Gesellschaft auch zu sein. Es ist ja nichts frustrierender, als zu sagen, ich verbringe die meiste Zeit meines Lebens mit unsinnigen Sachen.
Und das sagen ja heute ganz viele, also jetzt so, ich erlebe das so seit 10, 20 Jahren, dass immer Menschen sagen, ja, das macht keinen Sinn mehr, ich will was Sinnvolles machen.
Ja.
Aber dann ist das doch eine 500 Jahre alte Frage. Wieso kommt die dann gerade jetzt wieder auf?
Ich glaube, die ist noch älter. Also so sogar Platon und Sokrates haben sich damit beschäftigt. Ne? So wie man ein gutes Gesellschaftsmitglied sozusagen sein kann. Diese Frage ist relativ alt und so alt wie die Menschheit. Mhm. Ich würde es noch mal viel weiter runterbrechen, weil wenn wir keine sinnvollen Mitglieder einer Gruppe sind, dann braucht die Gruppe uns nicht, dann kann man uns ausschließen und ich sag mal noch in der Steinzeit oder ne, so vielleicht auch noch ein bisschen später als die Steinzeit von jetzt früher, war das der sichere Tod. Also so, es ist auch letztendlich für uns überlebenswichtig, etwas beizutragen zu der Gruppe, in der wir leben. Also so, das ist schon auch in unserer DNA irgendwo sehr festgeschrieben. Ich möchte aber nochmal auf dieses Moderne, möchte was Sinnvolles machen, zurückkommen. Der Witz an der ganzen Sache ist, oder der Konflikt an dieser ganzen Sache ist, dass wirklich sinnvolle Tätigkeiten gar nicht gemacht werden wollen. Altenpflege, Kindergärtner, also das will ja alles keiner mehr machen. Aber es sind die sinnvollsten Tätigkeiten in unserer Gesellschaft. Da stimmt doch was nicht.
Genau, jetzt können wir der Frage ja auf den Grund gehen. Gibt es da so ein Gap zwischen Geld verdienen und sinnvoll arbeiten?
Ja, also so die Antwort ist ganz einfach. Ja, na klar. Auf der einen Seite müssen wir uns natürlich auch mal diese Frage gefallen lassen. Eine Sinnfrage kann sich nur stellen, wer sich das auch leisten kann. Das ist zum Beispiel das Erste. Ich kann nur die Menschen, die sagen so, ah, das macht alles keinen Sinn, was ich hier mache, ich will was Sinnvolles machen, das sind alles Menschen, die sehr gut verdienen. Mhm. So, und dann kann man ja relativ einfach sagen, geh doch in die Altenpflege, dann machst du was Sinnvolles. Ja, dann verdiene ich aber nicht mehr genug. Also so, da steckt auch ein Konflikt drin, ne? So weil diese Berufe oder auch diese Tätigkeiten, die wirklich sinnvoll sind und die wirklich einen gesellschaftlichen Dienst leisten, werden wahnsinnig schlecht bezahlt.
Ja, also da stimme ich dir 100% zu. Und ich weiß das von Firmen wie Amnesty International oder WWF, die sagen, pass mal auf, wir machen so einen tollen Job, das ist so sinnstiftend, wir haben so nette Leute, wir zahlen ganz wenig Lohn. Das heißt also, die nutzen das zum Teil oder die wissen das einfach, dass sie gute Leute kriegen ohne viel Geld. Was ich aber auch beobachtet habe, ist Leute, die eigentlich was Sinnvolles tun, diesen Sinn nicht mehr entdecken, weil ihre Tätigkeit so spezialisiert ist, dass das nicht mehr sichtbar ist. Also ich mache ein Beispiel. Ich habe, ich habe eine große deutsche Behörde gecoacht, die für unsere Sicherheit zuständig ist.
Ja.
Und diese Dame arbeitete am Schreibtisch. Die musste Anfragen beantworten und das eben rausschicken. Das heißt, sie sagt, ich mache hier so einen Schreibtischjob. Der Punkt war natürlich, was sie tut. Sie sorgt für die Sicherheit in Deutschland und durch die internationale Zusammenarbeit in Arbeit in Europa. Das heißt, sie hat nachher gesagt, wow, ich sorge für die Sicherheit in Deutschland und in der Welt. Mhm. Und plötzlich hat es bei der so einen Klick gemacht. Und ich glaube, dass und das kann man durch das Coaching hinbekommen, aber dadurch, dass wir unsere Arbeit so kleinschrittig haben, verlieren wir häufig auch den Blick fürs Große. Ist das auch ein Grund?
Ja, na klar. Also so das auf jeden Fall. Ne? So wenn selbst ein Autobauer ist jetzt gerade nicht so hip, weil wir die Klimakrise haben. Aber sagen wir ein Autobauer bei Tesla zum Beispiel.
Ja, ne? Klar.
Also
ja.
So, wenn der irgendwie eine Schraube immer von rechts nach links dreht und dann geht das Band weiter. Dann verliert man natürlich schnell den Blick fürs große Ganze. Ne, man kann natürlich dann sagen, ja komm, also ne, so diese Autos sind Beitrag dazu, durch die Klimakrise durchzukommen. Ne, so das kann man sagen, verliert man schnell diesen Blick. Es sind aber auch noch, also wir wollen immer das ganz große Rad drehen. Das ist uns Menschen ureigen, was ja auch gut ist. Was uns ja auch weiterbringt. Ne? Wir wollen wirklich immer wir wollen wirklich den ganz großen Wechsel. Wir wollen auch ganz groß gut sein und verpassen einfach, dass wir im Kleinen schon ganz viel bewegen können. Ich habe ein Beispiel in meinem Buch, was ich immer wieder gerne bringe. Das war die Toilettenfrau in einer Disco, in die ich damals immer gegangen bin. Und zwar im Merthaus war das. Halina war das. Okay. Und Halina hat diesen Job so großartig gemacht. Also ne, so alle Stammgäste sind immer erst zur Toilette, zu Halina, haben sich den neuesten Klatsch und Tratsch abgeholt und mit ihr kurz eine geraucht, weil damals durfte man noch rauchen in solchen Läden. Und dann erst in die Disco rein. Halina hat, wenn du ihr Trinkgeld gegeben hast, dann hast du ein Lolli bekommen mit einem Abziehbild drauf. Und wenn du 10 verschiedene Abziehbilder hattest, dann hast du von Halina eine Flasche Sekt gekriegt.
Nein.
Und die wurde natürlich auch immer direkt bei Halina getrunken. Also das heißt, bei Halina war definitiv Party, selbst wenn der Laden leer war. Und das, natürlich war diese Toilette blitzeblank, weil da haben sich alle benommen. Da hat ja keiner irgendwie sich blöd benommen, weil alle wussten, erstmal kriegst du Ärger von Halina und von allen anderen. Ne? Also, und was Halina halt gemacht hat, der Sinn ihres Tuns war sicherlich nicht, eine Toilette sauber zu halten. Halina mochte Menschen. Und Halina hat Menschen zusammengebracht und hat denen eine gute Zeit beschert. Und das muss man sich einmal kurz überlegen. Das hatte nichts mit dem Job zu tun und trotzdem war es so sinnvoll wie nur irgendwas. Menschen eine gute Zeit zu bescheren, kannst du in jedem Job machen.
Das ist so wertvoll, die Geschichte.
Ja, total. Also so, und das ist auch ganz lustig. Es gibt auf Facebook gibt es eine Gruppe, die heißt Merthaus. Und wenn man fragt, so, ah Mensch, wie hieß nochmal die Klofrau? Ja, Halina. Und dann kommen sofort Bilder und das wissen alle immer noch.
Wow, das ist total. Und das kann man ja im Prinzip in jedem Job machen, ne?
Ja, klar. Na klar, und du siehst es ja auch heute. Du siehst zum Beispiel auf LinkedIn oder auf Facebook, siehst du diese Videos zum Beispiel von Flugbegleitern und Flugbegleiterinnen, die eine witzige Show aus diesen Sicherheitsanweisungen machen.
Und
alle haben da Spaß dran, weil Spaß kommt ja zu dir zurück. Das ist ja, also ne, so, du erntest ja, was du siehst. In dem Moment, wo du hingehst und diese Sicherheitsanweisungen so machst, dass sie mega langweilig sind, dass da keiner mehr Bock drauf hat, hast du schlechte Laune und die anderen auch. Mhm. Wenn du aber, ne, wenn du energetisch bist, wenn du dich freust, wenn du Bock darauf hast, mir geht's ja auch so. Ich sehe immer, es macht irgendwie immer so den Eindruck, als ob ich so wahnsinnig viel Energie habe oder als ob ich mich ständig über irgendwas freue. Das kommt ja zu mir zurück. Das potenziert sich ja. Ne? So, okay, ich gebe das am Anfang, gebe ich das immer rein, aber nachher, das kommt zurück. Die Leute werden wach, die machen mit, das macht Spaß. Du erntest, was du siehst. Und genau so ist es, was dein Job oder was den Sinn im Job anbelangt, ist es genau das Gleiche.
Also das ist das Geheimnis, Liebe reinzugeben und Begeisterung reinzugeben?
Ja, klar. Na klar, und auch ein bisschen Humor und zu gucken, ne, so wie kann man den Job gut machen. Also ich habe zum Beispiel, ich habe auch so Jobs gemacht, wie gesagt, im Krisenmanagement der Finanzdienstleistung. Ne? Also das war sozusagen der Besenwagen, der immer hinter den ganzen Idioten und Idiotinnen aufgeräumt hat, die wieder irgendwelchen Mist gebaut haben. Mhm. Und das war nicht lustig, weil wir haben natürlich auch das Krisentelefon dann gehabt und ne, so, wir haben Anrufe gehabt, ich weiß, wo dein Auto steht und ne, und weinende Rentnerinnen, also so wirklich, die alles verloren hatten. Also es war wirklich schlimm. Und trotzdem hatten wir immer gute Laune, weil es hat immer jemand was zum Frühstück mitgebracht. Und ne, so, ich habe zum Beispiel, eine Zeit lang hatte ich so einen Tick, Marmeladen zu kochen. Warum, weiß ich auch nicht, weil bei uns in der Familie isst keiner Marmelade. Also habe ich das mit in die Firma genommen, habe dann eine Runde Brötchen gekauft und ein bisschen Margarine. Und dann gab es Marmeladenfrühstück. Fanden alle super.
Schön.
Und, ne, und das kriegst du auch wieder raus, weil alle anderen dann auch damit angefangen haben. Die haben dann auch irgendwelche Sachen mitgebracht und also so bei uns war immer irgendwie was los.
Das heißt aber anders, man stellt sich ja heute die Sinnfrage so, such einen Job oder der ideal zu dir passt, nach dem Motto, was liebe ich, was kann ich, wofür werde ich bezahlt und was ist sinnvoll, und du drehst das jetzt ein bisschen um und sagst, hey, du kannst morgen früh was Sinnvolles machen, ja. wenn du menschlich bist, wenn du deine Energie reingibst. Das genau. ist ja eigentlich klasse. Das heißt, also jeder, der jetzt diesen Podcast hört oder jeder, der dein Buch kauft und dann eine Inspiration kriegt, der kann das am nächsten Tag schon ändern.
Also du kannst, ich sag mal so, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit, wenn du das so machst, dann änderst du alles. Du kannst es versuchen. Okay. Und nochmal versuchen und nochmal versuchen und nochmal versuchen. Und wenn es dann nicht klappt, dann würde ich den Job wechseln. Mhm. Also, ne, so, ich bin da auch realistisch. Ich weiß, dass das nicht überall geht. Weil wir gehen in Jobs rein, wie du sagst, ne, mit Sinn, also das, was Sinn macht, eine tolle Aufgabenstellung und eine gute Bezahlung. Das klingt alles toll und so kommen wir in Jobs. Und wir gehen, weil der Chef doof ist und weil unsere Kolleginnen und Kollegen Idiotinnen sind.
Ne? Und weil wir mit denen nicht klarkommen. Genau, das ist richtig. Und was passiert zwischen der Erwartung und dann nach 3 Jahren?
Genau, aber daran kann man ganz gut festmachen, der Job ist es nicht. Die Aufgabe ist es nicht. Der Sinn ist es nicht. Das ist es nicht. Weil wenn dem so wäre, wären wir nicht unzufrieden, weil wir sind ja mal in diesen einen Job gegangen, weil wir gedacht haben, das macht Spaß, das ist sinnvoll und. Also das kann es irgendwie nicht sein. Und wir machen diesen Fehler immer wieder und immer wieder und immer wieder. Das ist so, das ist eben so dieses Verrückte. Wir machen immer das Gleiche und erwarten ein anderes Ergebnis. Und das kann es nicht sein. Also so, es geht darum, mal wirklich im Kopf mal umzuparken, mal zu sagen, ach so, wenn es das nicht ist, vielleicht könnte ich was daran ändern. Und vielleicht kann ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr auf mein Umfeld achten, wenn ich mir einen neuen Job suche, zum Beispiel.
Also du meinst, das ist ähnlich wie der Gewöhnungseffekt in einer Paarbeziehung?
Ich glaube nicht, dass das ein Gewöhnungseffekt ist. Ein Gewöhnungseffekt tritt auch ein, natürlich. Aber das ist, man kann das nicht so sehr vereinfachen, ne? Weil es ist ja schon, das System ist ja sehr komplex in unserem Arbeitsleben. Ne? Das ist die Aufgabe, das ist die Art und Weise, wie die Aufgabe uns gestellt wird. Das sind Kolleginnen und Kollegen, das sind die Führungskräfte, definitiv. Also das hat ganz viel damit zu tun. Dann kommen diese sogenannten Hygienefaktoren dazu, die man auch nicht außer Acht lassen darf. Ne? Weil wenn ich mir zum Beispiel angucke, also ich habe ja introvertierte Menschen und extrovertierte Menschen. Und wenn ich introvertierte Menschen in ein Großraumbüro stecke, dann haben die ein Problem, ganz automatisch. Ne? So, und da kommen ganz viele Faktoren zueinander. Und meistens denken wir ja, okay, es ist irgendwie nur ein Grund. Es sind ganz, ganz, ganz viele Punkte, die zusammenspielen. Und diese Sinnfrage, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass sie obendrauf gestöpselt wird. Ne? So, dass, ach nee, ich möchte gerne was Sinnvolles machen. Das sind aber ganz viele andere Faktoren, die da mit reinspielen und mit der Sinnfrage gar nicht so viel zu tun haben. Weil mal ganz ehrlich, diese Sinnfrage, die impliziert ein bisschen, dass Arbeit uns glücklich machen soll.
Aber das schreibst du da auch in deinem, Buch drin, was Arbeit mit dem Gehirn alles macht an Dopamin, was da ausgeschüttet wird. Kann. Also ich habe ein Problem, kann das lösen und bin glücklich, weil ich es gelöst habe.
Das kann passieren, aber es ist ähnlich wie in einer Beziehung. Beziehung hast du ja auch gerade gesagt, Gewöhnungseffekt. Ja. Ne? Soll unser Partner, unsere Partnerin, sind die dafür zuständig, uns glücklich zu machen?
Aber das hast du, genau. Also eigentlich
Es kommt
aber,
alles zusammen.
Genau.
Ne?
Also im Prinzip ist die Arbeit eigentlich, wenn ich mal ein wunderbares Beispiel von Halina aufgreifen darf, die Arbeit ist die Toilette und die, was ich damals an Euros oder was sie an Euro verdient und was du dann draus machst, welche Show du daraus lieferst, wie viele Emotionen du reingibst, das ist dann dein eigener Beitrag. Richtig. Und die Toilette, die kann der Treffpunkt der Disco sein oder eben der Ort, wo es stinkt und wo man schnell wieder raus muss.
Richtig. Ja. Und vor allen Dingen ist es ja auch, also so, ne, wenn wir auf dieses Beispiel nochmal zurückkommen, also ne, so hat Halina das nicht nur für die anderen gemacht, sondern in erster Linie natürlich für sich. Die hat sich selber einen wunderbaren Arbeitsplatz geschaffen. Ich vergleiche Arbeit auch immer mit einer Partnerschaft. Jetzt mit der Toilette ist das ein bisschen schwierig. Da sind wir irgendwie so ein bisschen abgedriftet. Aber es ist wirklich... welche Beziehung haben wir zu unserer Arbeit? Welche Beziehung haben wir zu unserem Partner, zu unserer Partnerin? Was tun wir für diese Beziehung? In der Partnerschaft müssen wir auch immer was tun. Also wenn wir einfach nur in der Beziehung sind und sagen, so, jetzt mal Attacke hier, ich bin gespannt. Also ich bin da, dafür werde ich ja bezahlt, ich bin da. Ich leiste hier meine Arbeit im Sinne von, ja, weiß ich auch nicht. Also so mach so 3-4 Sachen, die der Beziehung zuträglich sind. Und das war's dann ist die Beziehung relativ schnell zu Ende. Da musst du dir auch immer wieder was Neues einfallen lassen. Das willst du natürlich ja auch. Ne? So, das ist ja, und auch was dafür tun. Und immer mal wieder zu gucken, ach so, komm, wir machen auch mal wieder was anderes. Wir machen mal wieder was Neues. Wir lassen uns mal wieder was anderes einfallen. Wir sprechen mal über Probleme. Ne? Machen wir auf der Arbeit auch ungern.
Genau, jetzt lass uns das doch mal konkret machen. Also die meisten Hörer, die wissen, okay, ich habe ein Problem, die haben jetzt gehört, ich muss irgendwas ändern, aber was ist dieses Irgendwas? Also wenn ich jetzt merke, mein Job macht mir keinen Spaß mehr. Oder jetzt kommt jemand zu dir, der sagt, also boah, nee, ich bin total frustriert. Ich kann nicht mehr, ich bin, was weiß ich, ja, Burnout oder Langeweile oder gemobbt oder was, was machst du dann mit denen? Wie funktioniert dann so ein Coaching oder was für Tipps kann der aus deinem Buch rausziehen? Wie führst du den da?
Also man muss natürlich erstmal gucken, was, weil, ne, so das alles, was du gesagt hast, das sind ja wahnsinnig viele verschiedene Punkte. Ne? Mobbing, sofort gehen. Überhaupt keine Frage. Wenn du wirklich gemobbt wirst, hör auf, geh da weg. Ne? So, weil das ist, in der Regel ist das Führungsschwäche. Weil überall, wo gemobbt wird, sitzen schlechte Führungskräfte. Ist überhaupt keine Frage. Weil wer das durchgehen lässt, ist keine gute Führungskraft. Da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen. Denn dann kommt sie, ja, aber vielleicht merken die das nicht. Ja, wenn sie es nicht merken, sind sie eine schlechte Führungskraft. Weil das ist ihr Job. Na, also so, wo man gemobbt wird, wechsel, raus da. Überhaupt, die Frage stellt sich mir gar nicht.
Ich unterstreiche das noch, vor allem, wenn der Chef selber mobbt.
Ja, dann sowieso. Also so dann sowieso, dann auch so, sofort gehen. Ja. Ne? Also so, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn es dann heißt so, also auch bei Burnout oder auch bei Bore-out, also ne, das Gegenteil, mir ist so langweilig, da würde ich mal genau hingucken, woran es denn liegt. Bei Burnout kann man oft nicht Nein sagen oder hat vielleicht auch selber Kontrollzwänge, gibt es ja auch ganz oft, ne? Nicht abgeben können, ist ja in der Regel so ein Kontrollzwang, nicht vertrauen können und da muss man dann mal hingucken. Wenn man sich sehr langweilt, dann such dir doch Arbeit. Ja, mir ist langweilig. Ja, dann such dir doch Arbeit. Dann schreib mal ein Konzept für neue Sachen oder ne, so, dann geh mal dahin, wo spannende Sachen sind. Und dann heb mal die Hand und sag so, hier, ich hätte Lust. Macht ja auch keiner, ne? Weil dann sind ja, mir gibt ja keiner einen Job. Ja, dann such dir einen. Also dann geh doch los. Also es hat sehr viel immer mit Eigeninitiative zu tun und es hat sehr viel damit zu tun, zu gucken, wo das Problem wirklich liegt. Mhm. Na, so sind es Kolleginnen und Kollegen, die ich doof finde. Ist es der Chef oder die Chefin, ne, so je nachdem. Oder ist es die Aufgabe an sich, die mir nicht gefällt? Und was kann ich dann tun? Oder ist die Stimmung einfach nicht gut? Was kann ich dann zu einer guten Stimmung beitragen? Also so da würde ich einmal genau hingucken, was mir denn nicht gefällt. Wir neigen immer dazu, sehr zu verallgemeinern, auch unsere Probleme. Ne? So nehmen dann eben alles rein. Das hat man an der Frage auch ganz schön gesehen. Ne? So, wenn man gemobbt wird, wenn dies, wenn das. Ja, das sind alles ganz viele Kleinigkeiten. Mhm. Und wir müssen an den Kleinigkeiten ansetzen. Ne? So, weil eben das Kleine immer das große Ganze bestimmt. Also so das große Ganze ist immer die Summe der kleinen Teile. Und wir müssen alle kleinen Teile uns einmal angucken.
Kannst du was sagen zum Thema Angst? Ich erlebe dich ja jetzt und weiß das aus meiner eigenen Erfahrung als also A, extrovertiert und B, mutig. Mhm. Das heißt, wenn der Job nicht gut ist, was Neues ausprobieren, wechseln und so. Das ist. Ich kenne aber auch Menschen oder habe selber Menschen im Coaching, die können das nicht, einfach weil sie aus irgendwelchen Gründen die Sicherheit brauchen, die Festanstellung, die er gibt, das ist ja im öffentlichen Dienst hat man ja wirklich Sicherheit.
Ja.
Und die Angst, diese Sicherheit zu verlieren und arbeitslos zu sein auf der Straße, ist so groß, dass da die akzeptieren einfach alles, weil das Bedürfnis nach Sicherheit einfach alles andere, also noch stärker ist als alles andere. Was machst du mit so Menschen?
Also da würde ich einmal genau hingucken. Ne? So ist es, also steckt dahinter eine existenzielle Angst oder ist dieses, ist das Thema Sicherheit ein Wert? Weil das ist ein Unterschied. Okay. Ne? So wenn ich in meiner Werteskala Sicherheit ganz weit oben drin habe und da auch für gehe für diese Sicherheit, dann kann ich da relativ viel dran machen. Weil dann kann ich sagen, okay, komm, dann guck dir mal an, was können, also ne, wie kannst du deinen Job jetzt besser machen? Oder kannst du innerhalb, gerade im öffentlichen Dienst, kann man ja innerhalb des öffentlichen Dienstes auch sehr gut wechseln. Du musst ja nicht aus dem öffentlichen Dienst raus, sondern da gibt es ja ganz viele andere Möglichkeiten. Also so, wenn das ein Wert ist, Sicherheit, so, weil, also mein Wert, ich schätze dich auch so ein, einer meiner höchsten Werte ist Freiheit. Mir ist Sicherheit total egal. Es kommt in meiner Werteskala gar nicht vor. Gar nicht.
Also genau. Aber es geht jetzt um die mit der Sicherheit oben.
Ja, genau. Aber wenn Sicherheit da drin ist, also so das gucke ich mir dann einmal an. Ja. Wenn aber Angst ein Treiber ist, das ist ja nochmal was anderes. Ne? Also so deswegen gucke ich mir einmal auf jeden Fall in der Wertearbeit die Werte an. Mhm. Und wenn aber Angst ein Treiber ist, das kriegt man ja relativ schnell raus, wenn man da ein bisschen tiefer reinfragt, dann würde ich mal gucken, woher die Angst denn kommt. Also, ne, so, weil das, es macht keinen Sinn, zu jemandem zu sagen, brauchst du aber keine Angst haben. Das hilft nicht. Ne? Also, oder wenn jemand wütend ist, du musst gar nicht wütend sein. Gefühle gehen nicht weg, weil man sagt, musst du gar nicht haben. Ne? So, deswegen lieber einmal gucken, woher die Gefühle kommen und dann mal an die Wurzel gehen. Ne? So, warum man sich auch so viel gefallen lässt. Und daran würde ich arbeiten, weil das ist auch wieder das, also so, ne, dann wirklich in die Tiefe gehen und alles andere löst sich dann von selber. Weil das ist, es ist ein Stellvertreterproblem, diese Arbeitsgeschichte. Das ist dann nicht der eigentliche Treiber.
Okay. Ja, total spannend. Nochmal auf den Titel. Im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles.
Ja.
Das ist ja so, der Titel verspricht ja, ich bin jetzt in einer Situation drin, die mir unsinnig erscheint. Mhm. Viele Menschen, klar, wir haben diese Zeit, das hast du gerade bei den Griechen erlebt, uns geht es eigentlich relativ gut, also trotz all dem, was passiert, uns geht es immer noch gut genug, uns zu überlegen, was will ich einfach eigentlich. Mhm. Und die Sehnsucht steckt ja in jedem Menschen drin, nach Wertschätzung, nach Anerkennung, nach gesehen werden.
Ja.
Und wie komme ich da jetzt hin, wenn ich jetzt in einer unbefriedigenden Situation bin im Job? Und wo hilft dein Buch dann in diese, also du hast das ja auch gemacht, ne, vom Krisenmanagement, Finanzdienstleistung, du sagtest nee und jetzt freischaffende, selbstständige Autorin, Podcasterin, Bloggerin, ja. Trainerin, also so wie kriege ich das hin? Also das ist ja eine Transformation, das sind ja Schritte.
Also ich glaube gar nicht, dass jeder diese großen Schritte machen muss. Also, ne, so bei mir war es wirklich so, dass ich irgendwann sehr spät in meinem Leben verstanden habe, dass das Unternehmen gar nichts für mich ist. Ich habe eben gerade schon angedeutet, ne, so einer meiner größten Werte ist Freiheit und Sicherheit kommt bei mir überhaupt nicht vor. Dann im Unternehmen Karriere zu machen, ist irgendwie so, ne, so ich lasse mir auch nicht gerne Sachen sagen. Ne, so ich habe so zum Beispiel bei mir sind in meinem Wertekanon Neugier, Kreativität, also ne, so Neues anfangen, das sind alles so Dinge, die bei mir im Wertekanon sind. Und dann, ob man dann im Unternehmen so richtig ist, also vielleicht im Startup, ja. Mhm. Aber ne, so ich komme aus einer großen Bank, also das ist total schizophren. Und habe so diese Karriere erstmal gelebt, die so erwartet worden ist, die mir so vorgelebt worden ist. Und habe das lange auch gar nicht gemerkt, dass das gar nicht meins ist.
Okay.
So, das ist, ne, so das ist das eine. Aber wenn das deins ist, also so was du da machst und aber trotzdem irgendwie unglücklich bist, dann einmal zu wirklich richtig sich klar zu machen, woran liegt es denn genau? Ne, so, weil einfach mal so ein bisschen unzufrieden bin ich jetzt in meinem Leben auch. Ich mache nicht wahnsinnig gerne die Steuererklärung und ich raste auch nicht aus, wenn ich endlich wieder Buchhaltungstag habe. Dann finde ich meinen Beruf, also oder dann finde ich das, was ich jetzt tue, auch maximal scheiße. Das kann man nicht anders sagen. Ne, so, oder wenn irgendwelche neuen Vorschriften kommen, wo ich meine gesamte Internetseite umstellen muss und also keine Ahnung, die DSGVO irgendwie wieder was Neues bereitstellt für Internetunternehmer und Unternehmerinnen, dann finde ich das auch maximal doof, weil da bin ich dann eine Woche mit befasst und auch eine Woche schlecht gelaunt. Ne, so, wir sind nicht dafür gemacht, immer gut gelaunt zu sein. Also wir sind Also als Menschen sind wir dafür gemacht, wir erleben Glück, weil wir unglücklich sind. Wenn wir immer glücklich wären, das geht gar nicht. Dann würde es kein Glück mehr geben. Ne? Also so, das nennt sich mentale Kontrastierung. Wir sind nur in der Lage, weiß zu sehen, weil wir schwarz kennen und umgekehrt. Und dann einmal bitte hingucken, was ist es denn jetzt genau? Ne? Und so bin ich einfach nur mal kurz frustriert oder sind es die Kolleginnen und Kollegen? Und dann zu gucken, ach so, hier an diesen einzelnen Sachen kann ich arbeiten. Und sich einmal klar zu machen, das ist hat in meinem Buch auch einen ganz, ganz großen Anteil, warum wir am Ende tatsächlich arbeiten. Und dieses tatsächliche Arbeiten, diese Sinnhaftigkeit, das ist gut und schön. Aber am Ende arbeiten wir für Anerkennung und fürs Gesehenwerden und für Spaß und Freude. Und Anerkennung ist wirklich ganz, ganz tief in uns verwurzelt. Das ist nicht, das ist zwar nicht so en vogue, das zu sagen, ja, ich arbeite, weil ich gelobt werden will, aber doch, so ist es. Also wir alle, also das liegt in unserer menschlichen Natur. Und unser Gehirn ist auch so, ist letztendlich auch so verschaltet. Und wenn wir damit unseren Frieden mal schließen, wird es auch viel einfacher. Also einfach mal unseren Frieden damit schließen, dass wir gesehen werden wollen, dass wir anerkannt werden wollen. Das ist völlig in Ordnung und völlig normal. Und ich will das auch. Ansonsten würde ich nicht hier in meinem Podcast sitzen. Natürlich. Ja. Also, na, so, und, aber das, weißt du, und genau das ist es. Also für sich selber das einmal okay zu finden. Das muss nicht jeder so für sich so rausposaunen, wie ich das jetzt mache. Ich mache das halt natürlich auch als Beispiel. Aber ich kann sagen, seit ich sage, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Also ganz viele Dinge. Ich schreibe Bücher, weil mir das unglaublich viel Spaß macht. Das ist einer der Gründe und einer der Haupttreiber, warum ich das mache. Natürlich macht es auch Sinn und ich gebe Sachen weiter und. Aber das ist ein untergeordneter Punkt. Wenn mir das Ganze keinen Spaß machen würde, würde ich das nicht machen.
Ja, das ist wirklich eine uralte Lebensweisheit. Also folge deiner Sehnsucht, folge deiner Freude, folge deiner Leidenschaft, das, was dir Spaß macht. Genau, tu, was dir Spaß macht und dann wird der Job sinnvoll. Und
genau, ja. Genau. Ne? So, und um nochmal
auf die Italiener Das trifft aber doch maximal auf unsere deutsche Arbeitsethik.
Ja, total, total. Aber das ist halt, um nochmal auf dieses Halina-Beispiel zurückzukommen, die hatte auch keinen Spaß am Klo putzen, garantiert nicht. Die hatte Spaß daran, Menschen zu treffen. Na, also so ein bei Halina, dass das Kloputzen bei Halina war, wie bei mir die Steuererklärung oder die Buchhaltung oder Rechnungsschreiben oder na, so nochmal die AGBs überarbeiten. Oh, furchtbar, kriege ich einen Anfall. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Und bei Halina war das tatsächlich auch nur ein kleiner Teil. So verrückt, wie das klingt, aber die meiste Zeit saß sie wirklich ja abends da und hat sich mit Menschen unterhalten. Und das ist ein total verrückter Shift im Kopf.
Das stimmt, das ist ja so. Man putzt ja dann nicht 8 Stunden lang, was weiß ich, abends von 20 Uhr bis morgens um 2 die Toiletten, sondern eine Arbeitszeit ist wahrscheinlich 1 Stunde.
Ja.
Oder Schrubbzeit und der Rest ist genau. Ja, spannend.
Genau. Und na, so, und das ist wirklich, also dein Job ist immer, oder der ist immer so gut oder so schlecht wie das, was du daraus machst. Natürlich, so das Umfeld muss stimmen. Das ist, also das ist der zweite wahnsinnig große Faktor. Und wenn das Umfeld nicht stimmt, geh. Das ist eine ganz, ganz klare Empfehlung von mir. Ich bin da auch, also so früher war ich da ein bisschen anders. Da war ich dann auch eher so, ja, und versuch noch dein Umfeld zu beeinflussen. Das kannst du nochmal versuchen. Wenn es nicht funktioniert, geh. Weil es macht keinen Sinn. Wenn dein Umfeld da keinen Bock drauf hat, dann kannst du dich totstrampeln. Das hat keinen Zweck. Und das macht dich auch unglücklich. Weil wir sind ja soziale Menschen. Wir leben und wir identifizieren uns über die anderen. Auch wenn das nicht sehr populär ist, ne, so weil, nein, und wir wollen ja nicht so sein und wir geben nichts auf die Meinung, darum geht's nicht. Wir können uns selber nur einschätzen, indem wir kommunizieren und die Rückmeldung der anderen auf uns projizieren und so entsteht unser Selbstbild. Nur in uns selber können wir unser Selbstbild überhaupt nicht aufbauen. Geht gar nicht. Wie denn?
Das heißt also nochmal zusammengefasst, also jeder Mensch, der irgendwie arbeitet, egal ob als Bäcker oder Mechaniker oder Autor oder Leader, der tut was und kriegt ein Feedback.
Genau.
Und das sagst du, dieses Feedback, das konstruiert sein...
Selbstbild
und Selbstwert.
Das Selbstbild und auch das Selbstwertgefühl, natürlich. Also natürlich nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Privatleben. Immer wenn wir mit anderen Menschen in Interaktion treten, dann testen wir im Grunde nur ab, stimmt mein Selbstbild, was ich von mir habe, in Anführungszeichen. Aber das läuft immer unbewusst mit. Wir testen die ganze Zeit immer, bin ich so, bin ich nicht so, bin ich so, bin ich nicht so. Und richtig sauer werden wir, wenn jemand zu uns entweder direkt sagt oder unterschwellig, nee, so bist du gar nicht. Dann ist der oder die doof.
Was ist dann mit diesen Jahresendgesprächen? Es gibt ja, einmal im Jahr setzt man sich im Idealfall mit seiner Führungskraft hin und dann gibt es so Noten oder Beschreibungen, in welcher Form das auch immer ist.
Ganz aber schwierig.
Ganz schwierig. Das ist doch eigentlich dann genau das, was wir hören wollen, oder? Oder eben genau nicht.
Nee, das ist noch wieder was anderes. Also so das Selbstbild ist ja auch ein sehr, sehr fragiles, sehr diffiziles Ding letztendlich. Ne? Also so, wir leben ja zum Beispiel auch in einem ständigen Konflikt, ne? Weil wir sind ja gute Menschen grundsätzlich. Ne? Also so, wir schätzen uns ja als gute Menschen ein. Und also ich bin umweltbewusst. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Du bist wahrscheinlich auch umweltbewusst. Ne?
Ja.
Fährst du Auto?
Ja.
Ist schon blöd, ne? Ich fahre auch Auto, also ne, entspann dich, aber schon blöd, ne, wenn man umweltbewusst ist.
Also wenn man
erster Konflikt. Das ist ein Konflikt, weil wir wissen ja alle, ne, so dass Autofahren mit einer der größten Umweltkatastrophen ist. So. Ne, müssen wir gar nicht in Veganismus und sonst irgendwie was rein, sondern können wir daher einfach mal anfangen. So, und was erzählen wir uns? Ja, ich habe ein neues Auto oder vielleicht kaufe ich mir sogar ein Tesla oder ne, so, wir machen, oder so oft fahre ich gar nicht. Ich ne, so kombiniere meine Autofahrten, außerdem wohne ich auf dem Dorf, was soll ich denn machen? Wir rechtfertigen das dann. Genau, so, und dann sprechen wir mit anderen Leuten und holen uns sozusagen ein Feedback zurück, das sagt, ja, ja, nee, das ist in Ordnung, so kannst du ja auch gar nichts anderes machen. Wenn wir aber mit Leuten sprechen, die sagen so, nee, fahr doch Fahrrad, ich habe auch kein Auto. Ja, ich wohne auch auf dem Dorf, ist überhaupt kein Problem. Ja, dauert ein bisschen länger. Ja, bist du halt zu faul zu. Dann ist der oder die doof. Weil
oder
er oder die sagt uns nämlich, ja, so umweltbewusst bist du nicht. Ne? Dein Selbstbild ist jetzt doch nicht so richtig.
Hast du recht. Na,
also, und das ist der einzige Grund, warum Veganerinnen und Veganer so angegriffen werden. Kann uns doch total egal sein, was die essen. Wenn ich selber Fleisch esse oder nur Vegetarier bin, also, ne, das kann mir doch egal sein, was Veganer und Veganerinnen machen. Die werden so gehasst, weil sie uns zeigen, nee, geht doch. Das ist der einzige Grund.
Wow.
Ne? Also das so, das, dieses, und das ist, also wir schützen unser Selbstbild damit. Ne? Wir schützen dann unser Selbstbild und sagen so, der oder die ist doof. Das ist der einzige Grund, sonst gibt es doch keinen Grund. Wow, umgekehrt, ist es natürlich, genauso. Ne? Also so es, die vielleicht, ich weiß es ja nicht genau, aber wenn die im Recht sind, sagen dann auch, die anderen sind doof. Weil sie müssen sich ja auch irgendwie verteidigen und irgendwie schützen oder das auch irgendwie durchrechtfertigen. Mhm. Und jetzt, ich spanne nochmal den Bogen zu dem Jahresendgespräch. Mhm. Ne? So, ich habe ein Bild von mir als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin, wie gut ich bin, welche Leistungen ich gebe und oder bringe. So, und der Chef oder die Chefin, je nachdem, was sie da sagen, dann sind die doof. Manchmal haben sie recht und manchmal auch nicht. Und das kommt ja auch noch dazu. Ne? So, dass meistens haben beide Seiten Unrecht oder beide Seiten haben ein bisschen Recht. Ne? So, wenn das dann ein Dritter beobachtet, der sagt so, hä, das stimmt doch alles gar nicht. Also es ist ein sehr komplexes Thema, aber ganz viel zielt immer auf das Selbstbild.
Spannend. Total.
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema.
Du hast in deinem Buch ein Kapitel, was ich noch gelesen habe, da geht es um das Thema, wenn ein Pferd tot ist, steig ab. Das schöne alte Indianersprichwort. Mhm. Und das ist ja so eine Situation, die kennen wir. Also ich sage ja auch, eine Krise ist was eine Zeit lang gut war. Das war okay. Und jetzt braucht es, Krise heißt Entscheidung. Ich löse mich von was und bin jetzt eingeladen, im Leben die nächsten Schritte zu gehen. Aber ich tue es doch nicht.
Ja.
Also wie merke ich denn, dass ein Pferd tot ist? Und du hast dann ja in dem Buch auch total schön beschrieben, also was tun wir alles, um das tote Pferd wieder zu beleben, den Reiter auszutauschen.
Genau, wir kaufen neue Peitschen.
Dickere Peitschen, genau, um das tote Pferd. Also erzähl doch, also dieses Phänomen, das interessiert mich noch.
Naja, also so auch das hängt natürlich viel mit dem Selbstbild auch wieder zusammen, ne? So, weil da stellt sich die Frage, die viele Führungskräfte auch hassen. Das ist so diese Frage, war denn alles, was wir vorher gemacht haben, schlecht? Mhm. Und das ist die Grundfrage, die dahinter steht, ist, bin ich schlecht? Mhm. Weil wir identifizieren uns ja mit dem, was wir tun. Mhm. Ne? So, ich tue ja Dinge, weil ich glaube, dass die gut sind und weil ich glaube, dass es in Ordnung ist. Und wenn jetzt jemand sagt, so, das ist jetzt nicht mehr in Ordnung, das heißt, du bist jetzt nicht mehr in Ordnung. Also das schwingt so auch unterschwellig mit. Und deswegen fällt es uns so, also deswegen fallen uns solche Veränderungen, die von außen an uns herangetragen werden, schwer. Na, weil das ist ein Unterschied, ob jemand von außen sagt, muss ich jetzt mal ändern, oder ob ich von innen heraus merke, das ist hier jetzt alles nicht mehr so gut. Na, so, weil dann verändere ich Dinge. Aber solange ich nicht das Gefühl habe, das ist falsch, oder solange ich das Gefühl habe, das ist in Ordnung, und jetzt kommt jemand von außen und sagt, nee, das ist aber nicht in Ordnung, so funktioniert das hier nicht mehr, das musst du jetzt ändern, dann wird gleich gesagt, du funktionierst nicht mehr. Also das ist das Gleichzeitige, was da mitschwingt. Und das vergessen halt auch viele Führungskräfte. Ne? So dass in dem Moment, wo sie Change irgendwo reinrufen oder ne, so jetzt machen, jetzt verändern wir mal was, wir machen jetzt alles neu, dass sie gleichzeitig sagen, so, ihr seid nicht in Ordnung, ihr müsst euch ändern, damit es wieder in Ordnung wird. Und das ist meiner Ansicht nach der Grund, warum so viele Change-Prozesse scheitern. Wenn du aber sagst, pass mal auf, das, was bisher gemacht worden ist, super, Wahnsinnsleistung, richtig geil, das hat uns da und da hingebracht. Guck mal, wo wir jetzt stehen, das ist doch super. Jetzt ist die Frage, lass uns doch mal gemeinsam gucken, wie wir weitermachen. Ne, so dass von außen das Umfeld, das sieht jetzt so und so aus. Früher war das so und so. Habt ihr Ideen, wie wir in diesem neuen Umfeld weitermachen können? Ganz andere Qualität.
Es gibt eine große Organisation, die sich sehr, sehr, sehr ungern wandelt, obwohl sie sich Wandlung auf die Fahnen schreibt.
Ja, gibt es ganz viele große Organisationen.
Ich denke jetzt an die Kirche. Mhm. Und jetzt im Bistum Basel, die haben jetzt auch so einen großen Change-Prozess mal angeleitet. Also man hat alle Leute eingeladen. Jetzt sag doch bitte mal mir, dem Bischof, und da ist auch einiges passiert. Aber jetzt so eine Kirche erlebt sich ja als verbrannte Marke, als irgendwie hilflos, als mit einer wahnsinnig schlechten Performance, Presse. Mhm. Was würdest du denen als Coach jetzt, wo würdest du die einladen, hinzugucken? An welche Schmerzpunkte oder warum ist Kirche so resistent gegen Veränderung? Was sind so die Mechanismen?
Naja, also so, das ist sehr komplex, ne? Das ist auch wieder systemisch. Erstmal hängen natürlich an dem alten System viele, die daraus einen Vorteil ziehen, noch aus dem alten System. Und die halten natürlich am alten System fest, weil es ein Vorteil für sie ist. Also so das einfach mal, ne, so das behalten wir mal im Hinterkopf. Aber wenn ich jetzt also da einen Vortrag zum Beispiel halten sollte, einen kurzen Impulsvortrag, dann würde ich einfach mal sagen, ne, so es ist doch erstaunlich, dass wir in einer Sinnsuchergesellschaft leben und die Kirche nicht gefragt wird. Das wäre mein Einstieg. Und dann würde ich sagen so, und witzigerweise liegt es gar nicht daran, dass die Menschen nicht religiös sein wollen. Buddhismus und Spiritualität und sich selbst finden, Selbstfindungsprozesse, das ist alles mega en vogue. Und die Kirche hat das alles und wird trotzdem nicht gefragt. Das ist doch verrückt, oder? Mhm. Die Kirche hat wahnsinnig schlechtes
Und Machen. Dann nickt der Pfarrer und der
Mann. Und dann würde ich sagen, die Kirche hat wahnsinnig schlechtes Marketing.
Also es liegt nur am Marketing.
Nein, aber ich würde über das Marketing, daran
Marketing liegt auf jeden Fall mal lachen.
Aber dann würde ich niemandem auf die Füße treten in dem Moment. Ich würde sagen, die Kirche hat ein wahnsinnig schlechtes Marketing und würde sagen, das und das, das könnte, das hat die Kirche ja alles. Jetzt ist die Frage, wie verkaufen wir das, beziehungsweise wie stellen wir das auf? So, dann sage ich niemandem, er ist schlecht oder sowieso, dann sage ich eben nicht, du bist schlecht. Sondern ich sage so, pass mal auf, ihr habt das alles schon, wir müssen das nur neu aufstellen. Und dieses neu aufstellen, das ist im Prinzip der Change, aber das erzähle ich denen nicht. Weil ich dann nicht sage, ihr seid schlecht. Weil ich dann sage, ne, so pass mal auf, ihr habt ein wahnsinnig schlechtes Marketing, ihr habt doch das und das. Vielleicht ein bisschen anders aufziehen, vielleicht ein bisschen anders aufstellen. Das wäre mein Vorschlag. So, und ich kann natürlich aber auch hingehen und sagen, ja, pass mal auf, ne, so, das muss ich ändern, oder das ist schlecht, und darum funktioniert das nicht. Einfach, es ist, im Grunde erzähle ich das Gleiche, aber ich sage eben nicht, ihr seid schlecht, sondern ich sage, nehm das, was da ist und gut ist, und transformiere das in die neue Zeit. Das ist ein Unterschied.
Ja, das ist, glaube ich, ein großer Prozess, weil wahrscheinlich ist es ich erlebe das in Kirche, außerhalb von Kirche ja wirklich auch so, also auch Widerstand gegen Marketing.
Man muss ja nicht Marketing sagen.
Widerstand gegen Veränderung, Widerstand gegen Privilegien aufgeben.
Ja, klar.
Und vor allem, war das denn alles schlecht, was wir früher gemacht haben?
Nein.
Und ich glaube, das war zu seiner Zeit war das gut und die Zeit wandelt sich und man muss es jetzt einfach der Zeit gemäß machen. Ich glaube, der liebe Gott liebt den Wandel.
Ja, das sowieso. Aber ich glaube auch, also ne, das, was gemacht wurde, war das denn schlecht oder wir müssen das anders machen? Nee, müssen wir gar nicht. Wir müssen uns die Sachen rausnehmen, die wahnsinnig gut sind. Schweigeretreats, ne, so bei sich ankommen. Diese ganzen spirituellen Sachen, also was in der Bibel steht, das ist doch der Shit. Also so, das ist doch der Wahnsinn. Das wird heute alles irgendwie in so tolle Kommentare gepackt, die dann aber Buddha zugeschrieben werden oder sonst irgendwas. Ne? So, ihr müsst werden wie die Kinder, denn ihrer ist das Himmelreich. Hallo? Ne? Das Kind in dir muss Heimat finden, ist seit 338 Wochen, ich habe gestern gerade geguckt, deswegen weiß ich das, seit 338 Wochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Das Kind in dir muss Heimat finden.
Also meinst du, das ist eigentlich ein Zitat aus der Bibel? Ihr müsst werden wie die, also du meinst, dieses Buch ist eigentlich ein Zitat aus der Bibel?
Ja, natürlich, das ist genau das Prinzip. Das Kind in dir muss Heimat finden, ist das psychologische Prinzip aus, ihr müsst werden wie die Kinder, denn ihrer ist das Himmelreich. Natürlich. Und wenn du das, also wenn du das einmal hinkriegst, und also so, ja. Ne, so gerade das Neue Testament, also ich bin jetzt nicht besonders christlich, aber ich bin schon auch in dieser Tradition erzogen, deswegen weiß ich da halt auch ein bisschen was drüber und es interessiert mich eben einfach. Gerade das Neue Testament gibt wahnsinnig viel her. Ne, so dieses, oder auch wenn du geschlagen wirst, halt die andere Wange hin. Warum das denn so ist? Ne? Es geht ja nicht darum, sich verprügeln zu lassen. Es geht ja um was ganz anderes. Und wenn das, also ne, wenn diese Philosophie, die dahinter steckt, die ja wahnsinnig gut ist, wenn die besser verkauft werden würde und besser einfach nach außen getragen werden würde, na, so reden ist Silber, Schweigen ist Gold, das kommt aus der Bibel. Das wissen die Leute nicht. Und das ist wahnsinnig schade, also für die Kirche. Und das müsste genutzt werden. Also so die Kirche hat im Grunde, hat sie alles da und hat auch schon alles. Also sie haben ja auch schon Logistik, da gibt es doch alles. Also das ist das geilste Projekt unter der Sonne, das verstehen die nur nicht.
Also wunderbar, genau dafür war auch dieser Podcast da, um das Image der Kirche auch zu polieren. Und das hast du jetzt gerade
gemacht. Sehr gut.
Ja, also dann ist die Einladung an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, die noch in die Kirche gehen, bringt das anders raus, macht zum Beispiel einen Podcast, macht einen Blog. Das ist die moderne Form von Predigt und Katechismus. Ja,
sehr cool. Klar, also so, ich sag mal, also gerade die Predigt, ich meine, am Ende des Tages ist das eine Keynote-Speech von 20 Minuten.
Ja.
Und wenn ich das mal nicht wie eine Predigt, also bei Predigen ist ja noch, also aber eine Keynote-Speech ist nichts anderes als Predigen. Es ist nichts anderes, aber wenn ich das mal so aufricken würde, ne, also so zum Beispiel an diesem Beispiel, ne, so ihr müsst werden wie die Kinder, denn ihr was ist Himmelreich. Und wenn ich das mal so aufricke und dann dieses Buch, was seit über einem Jahr auf Platz 1 ist, das mit reinnehme und die Heilung des inneren Kindes da mal mit reinnehme und warum wir, also ne, warum das so wichtig ist und den Bogen spann, ey, dann habe ich doch die Kirche voll. Wenn ich so eine Predigt, also einmal in der Woche mache und das vielleicht dann auch nochmal ein bisschen modern aufregt und das auf YouTube dann aufnehme, auf YouTube hin reinstelle und ne, so dass einmal die Woche mache. Ich muss sie ja nur aufnehmen, die Predigt, die einmal auf YouTube einstellen und dann abwarten. Wenn ich das ein Jahr mache und gute Inhalte habe und solche Inhalte habe, die jetzt Gedankentanken raushaut, also weil das ist ja nichts anderes, dann habe ich doch den Laden voll.
Also liebe Anja, du sprichst mir total aus der Seele. ich habe dieselbe Rede, jetzt, die du jetzt hältst, auch schon vor einigen Kollegen gehalten. Bin damit immer, ich würde sagen, gnadenlos gescheitert. Dieses, vielleicht noch ein Beispiel, eine Keynote-Speech und eine Predigt. Warum gehe ich gerne zu Gedankentanken oder zu Speakers Excellence und höre mir eine Keynote-Speech an, die mich bewegt? Und warum schlafe ich bei den meisten Predigten ein oder meine Gedanken sind völlig woanders? Also ich weiß selber, bei einer Predigt, ich muss mich wahnsinnig anstrengen, mich zu konzentrieren. Und Keynote-Speaker, also die Guten, die fesseln ein.
Ja.
Was können die?
Weil,
was
sie daran nicht können? Also das ist verhältnismäßig einfach, weil die guten Keynote-Speaker eine Frage aufgreifen, die das Publikum hat. Und diese beantworten. Mhm. und sich darauf einstellen, wie so ein Publikum funktioniert. Ne? Es gibt ja ganz bestimmte Punkte in der Keynote-Speech, die du praktisch abarbeitest. Also auch zum Beispiel der Einstieg. Ne? So, wenn du einen langweiligen Einstieg hast, sind sie alle gleich weg. Ne? Also es gibt bestimmte Punkte und auch der Ausstieg, wie man das macht. Also so, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Und dann eben über Geschichten in der Mitte. Ne? So, und du beantwortest eine Frage in dieser Keynote-Speech. Ja, und eine Predigt macht das nicht. Eine Predigt geht, also, oder jemand, der predigt, geht hin und sagt, so, pass mal auf, dir gebe ich diese Woche mal einen mit. Da kannst du mal drüber nachdenken.
Ja, eine Dresch-Predigt.
Ja, das ist ja gar nicht die Frage, die ich habe. Das interessiert mich doch gar nicht. Also so, das ist der Punkt. Interessiere dich für dein Publikum. Die Kirche interessiert sich null für ihr Publikum. Und das geht nicht. Also so, und deswegen hast du keins. Wenn du dich für dein Publikum nicht interessierst, musst du dich nicht wundern, wenn es nicht kommt.
Wenn du keins hast, ja. Das ist ein sehr guter Schlusssatz. Damit mache ich jetzt Bubum. Also vielen Dank für deine offenen Worte. Manchmal braucht es jemand von außen, der das sagt. Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage. Was machst du denn in deinem nächsten Leben?
In meinem nächsten Leben? Ach du, ich würde so weitermachen. Also ne, bei mir ist es ja jetzt so aktuell, dass ich ganz viel auf online umstelle. Also so, ich mache zwar noch Präsenzsachen, aber immer weniger, weil in 2024 satteln mein Mann und ich die Hühner und ziehen in ein Expeditionsmobil und fahren um die Welt. Also mein nächstes Leben ist schon geplant und darauf arbeite ich jetzt schon hin. Also von daher, das mache ich in meinem nächsten Leben. Und das nächste Leben fängt 2024 dann an.
So. Wow, das ist sehr, sehr schön geplant. Wunderbar. Hey, liebe Anja, das war total, total schön, mit dir zu sprechen. Den Link zum Buch, der kommt dann nachher in die Shownotes. Im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. Und ansonsten ja, kann man dich auch googeln. Dein Link, den tue ich auch unten rein.
Ja, gerne auf meiner Homepage, anjaniekerken.de, da findet man alles über mich.
Da findet man alles, deine beiden Podcasts, die Bücher, die Blogs. Alles. Und wenn der ein oder andere Bischof dich jetzt gehört hat, vielleicht bucht er dich mal.
Ich bin offen. Also, ne, wie gesagt, bis 2024 kann man mich noch live buchen, danach nur noch online.
Danach nur noch online per Zoom. Naja, das ist ja dann auch die Zukunft, ne?
Ja, genau.
Wunderbar. Hey, ich danke dir sehr für dieses wunderbare Interview.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.